Zweiten Advent. Unschwer zu erkennen, eine Kerze. Ich stelle die mal hier hin, so dass ich sie sehen kann. In diesem Monat haben Kerzen Hochkonjunktur. Allein bei uns sind schon 3 an und ein paar stehen noch rum, also 2 und eine da drüben. Erst 1, dann 2, dann 3, 4 Kerzen am Adventskranz oder Gesteck, viele Kerzen dann am Weihnachtsbaum, mittlerweile oft elektrisch, was ich schade finde, bei uns gibt es natürlich echte Kerzen. Es gibt Leute, die sich beim Frühstück eine Kerze anzünden und so gemütlich in den Tag starten, langsam, gemächlich. Andere nehmen sich dafür lieber den Abend, sitzen bei Kerzenschein, hören Musik, entspannen, denken über den Tag nach und lassen ihn ruhig ausklingen. Eine Kerze strahlt etwas aus, Licht und Wärme. Darüber hinaus geht von einer Kerze auch noch mehr aus, finde ich. Ruhe, Frieden. Und manchmal steckt sie uns damit an. Beim Schauen in das flackernde Licht kommen wir zur Ruhe. Erfahren wir ein Stück Frieden. Eine Kerze schafft Atmosphäre, Gemütlichkeit. Manchmal schafft es eine Kerze tatsächlich, dass wir uns ein bisschen entspannen. Dass wir alles Hektische, was so nach uns greifen will, ablegen. Dass wir unsere Gedanken schweifen lassen können und einfach ganz da sind, in dem Moment. Ich mache jetzt mal die Kerze an. Dafür ist sie ja da. Hoffentlich werden die diese Kerze jetzt sehen, nicht zu gemütlich. Manchmal ist eine Kerze eine Art Hoffnungsschimmer. Sie zeigt uns, was Licht in der Dunkelheit schaffen kann. Das wird jetzt heute Morgen nicht so deutlich, weil wir Licht anhaben und weil die Sonne so toll scheint. Dafür sind wir ja dankbar. Aber sobald es düster wird und wir eine Kerze anmachen, zeigt eine Kerze, was sie schaffen kann. Was Licht in der Dunkelheit erreichen kann. Je dunkler es ist, desto mehr kann selbst die kleinste Kerze schon erreichen, beziehungsweise das Licht dieser Kerze. Der Predigttext ist so eine Kerze, so ein Licht für uns, ertrotzt der Dunkelheit. Und ich lese diese Verse aus dem Lukas-Evangelium. Wir haben am Anfang des Gottesdienstes einen Vers daraus schon gehört. Lukas-Evangelium, Kapitel 21, die Verse 25 bis 33. Lukas 21, ab Vers 25. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein. Und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und werden weder ein- noch auswissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Angst und banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Jesus gebrauchte einen Vergleich. Er sagte: Seht euch den Feigenbaum an oder nehmt irgendeinen anderen Baum. Wenn sie ausschlagen, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass jene Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Dieser Text ist ein Ausschnitt aus einer Predigt Jesu oder eigentlich müsste man sagen aus mehreren Predigten, die Lukas zusammengenommen hat. Der Text zeigt das Licht in einer Welt, die dunkel ist. Jesus nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Er redet von Schreckensnachrichten und von Naturkatastrophen. Er spricht vom Ende der Welt bzw. von dem, was Menschen sich damals vorgestellt haben, wie das Ende der Welt sein wird. Denn diese Naturgewalten, die waren das, was den Menschen damals unendlich Angst gemacht haben. Sie hatten Angst vor der Unkontrollierbarkeit dieser Mächte, Katastrophen, vor dem Unwetter des Meeres, der Luft, der Erde. Sie fühlten sich ihnen schutzlos ausgeliefert. Naja, und sie fühlten es nicht nur so, sie waren es auch. Sie waren schutzlos gegen diese Mächte und hilflos. Unsere Ängste heute sehen möglicherweise ein bisschen anders aus. Wir haben hier in Deutschland wahrscheinlich nicht so viel Angst vor einem Erdbeben. Wir kapitulieren stattdessen hilflos vor den Gegensätzen, die wir erleben. Millionen von Menschen verhungern in unserer Welt, während andere im Wohlstand zu ersticken drohen. Menschen gehen zugrunde, weil sie keine Arbeit haben, und die, die Arbeit haben, gehen zugrunde, weil sie zu viel Arbeit haben. Wir fordern den Klimaschutz. Unsere Welt muss erhalten bleiben. Wir fordern den Ausstieg aus der Atomenergie, sind aber nicht wirklich bereit, dafür auch die Konsequenzen zu ziehen und uns persönlich einzuschränken. Das schaffen wir ganz schlecht. Die Menschen fliegen seit Jahrzehnten zum Mond, schaffen es aber nicht, Frieden zu schaffen und zu bewahren. Das sind vielleicht unsere schrecklichen Bilder, die wir haben, die uns nachts den Schlaf rauben. Und da fühlen wir uns genauso hilflos und hin und her gerissen. Und das macht auch Angst. Und das mag sich für manchen anfühlen wie das Ende der Welt, dass wir einfach scheinbar so wenig tun können dagegen. Schlimmer kann es doch nicht werden, oder? Katastrophe, Dunkelheit, Finsternis, so ist unsere Welt. Das ist heute auch noch so. Und vielleicht kann man sagen, wir haben so unsere eigene Weltuntergangsstimmung, unsere modernen Ängste vor dem Ende der Welt. Jesus nimmt kein Blatt vor den Mund und beschreibt die Ängste der Menschen damals. Und dann wendet er den Blick. Nachdem er die Dunkelheit der Menschen beschrieben hat, richtet er so seinen Blick nicht mehr auf die Dunkelheit, sondern auf das, was da aber auch noch ist, auf das Licht, auf die Zukunft, auf das, was kommen wird. Und er malt ein Bild von dem, was schon irgendwie da ist, aber noch nicht so greifbar ist. Seine Wiederkunft. In dem Text, den ich gelesen habe, ist die Rede vom Menschensohn. Jesus redet da so ein bisschen schleierhaft von sich selbst. Die Juden lebten in dieser Hoffnung, dass Gott eines Tages jemanden schickt, der aufräumt, der Frieden schafft, der das Volk heilen wird, den Messias, einen Retter, der das Volk zu neuer Größe bringt, damit das Volk wieder eine Bedeutung hat. Einen, der alles gut macht, der Hoffnung schafft, dem Volk, aber auch dem Einzelnen. Jesus sagt von sich, ich bin dieser Messias, der, auf den ihr da wartet und hofft, das bin ich. Das heißt, eigentlich sagen das erstmal andere über ihn. Und es gibt einige Stellen, da verbietet er den Leuten, darüber zu reden. Und er geht aber seinen Weg, seinen Leidensweg ans Kreuz. Er stirbt für uns. Er opfert sich. Er nimmt auf sich, woran wir schuldig geworden sind, an Gott, an Mensch, an der Natur, um uns mit Gott wieder in Verbindung zu bringen. Denn Jesus bleibt nicht tot. Nein, er wird vom Vater wieder auferweckt und Gott setzt damit ein Zeichen. Er zeigt, der Tod ist nicht das Ende, weder für Jesus noch für uns. Es geht weiter. Gott hat da noch etwas anderes geschaffen für uns, für die Menschen. Ein Leben in Ewigkeit mit Gott. Und damit ist nicht hauptsächlich, wie wir oft meinen, so diese Länge der Zeit gemeint, ewig. Wir gebrauchen das Wort manchmal eher negativ. Oh, du brauchst ja ewig, bis du fertig wirst. Das ist ein positives Wort, ein Qualitätswort. Es geht, wie gesagt, nicht um eine bestimmte Länge, sondern um Qualität. Leben in Ewigkeit heißt ein Leben in der Nähe Gottes. Und das wird wunderbar. Ein Leben in Frieden mit sich selbst. Wie viele Menschen sind in Unfrieden, alleine schon mit sich. Ein Leben in Frieden mit Gott, mit anderen Menschen, mit der Natur. Und an verschiedenen Stellen der Bibel werden auch da uns Bilder vor Augen gemalt von Tieren, die miteinander in Einklang leben, obwohl das menschlich gesehen wir den Tieren so nicht zumuten würde, ein Lamm bei dem Wolf und was da alles so gemalt wird an Bildern. Ein Leben in der Nähe Gottes, in der es keine Zerstörung mehr gibt. Kein Leid, keine Tränen, die mehr geweint werden müssen. An anderer Stelle wird das Reich Gottes genannt. Das, was gut ist, hat darin seinen Platz. Und zwar nur das. Nur das, was von Gott her gut ist. Was er gut heißt. Trotzdem geht unser Weg erst einmal auch durch den Tod. Eines Tages. Wir werden sterben. Und am Ewigkeitssonntag vor 2 Wochen haben wir die einen mehr, die anderen weniger, aber das war schon ein Thema, darüber nachgedacht. Ewigkeit, Totensonntag heißt es im Volksmund. Und jetzt geht es mit Advent weiter, mit dem Licht und mit Jesus. Jesus spricht in diesem Text davon, dass er wiederkommen wird. Die Jünger erleben, dass er verschwindet. Vor ihren Augen wird er in den Himmel aufgenommen. Ich hätte mal gerne Videoaufzeichnungen davon, wie das so passiert ist, aber die haben wir nicht. Er geht quasi zurück zum Ausgangspunkt, in die Region Gottes, aus der er kommt. Und eines Tages wird er wiederkommen. Und dann wird das Reich Gottes vollendet werden. Es wird eine Welt sein, in der Gottes Wille geschieht. Wir werden von Gott auferweckt werden zu einem neuen Leben. Das ist so das Bild, das Jesus hier malt in dieser Dunkelheit. Er zündet ein Licht an. Er malt ein Bild vor Augen, das die Menschen damals und uns heute trösten soll. Und nicht nur trösten, das Hoffnung geben soll. Leute, das, was ihr an Dunklem erlebt, das ist nicht alles. Das ist schlimm. Aber das ist nicht das Ende. Die Dunkelheit unserer Welt ist nicht das Ende. Es gibt ein Licht. Wie der Prophet Jesaja es sagt, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Da gibt es noch was anderes. Nun ist Jesus noch nicht wiedergekommen, das ist noch nicht geschehen und trotzdem brennt dieses Licht schon. Diese Hoffnung ist schon da. Es ist nicht nur dunkel in unserer Welt, das Licht brennt schon. Für mich ergeben sich 3 Schlussfolgerungen aus diesem Text für uns heute. Die erste Schlussfolgerung ist, wir müssen das Dunkle wahrnehmen. Mit Jesus zu leben bedeutet nicht, die Augen zu verschließen. Mit Jesus zu leben bedeutet nicht, das Dunkle unseres Lebens zu verdrängen. Im Gegenteil, mit Jesus zu leben heißt, wahrzunehmen, was da ist. Und das schließt auch das Dunkle unseres Lebens und dieser Welt mit ein. So zu tun, als gäbe es dieses Dunkle nicht, bringt uns nicht weiter. Im Gegenteil, es macht krank. Jesus spricht ganz offen von diesen Schreckenszeichen und von Angst. Ich glaube, er will es uns damit leicht machen, dass wir auch davon sprechen, dass wir wissen, wir können es aussprechen. Ja, wir haben manchmal Angst vor dem, was alles noch so passieren kann. Da kann einem manchmal auch Angst und Bange werden. Wir müssen das aussprechen. Es muss aus uns herauskommen. Wir können es Gott hinlegen. Wir können dem begegnen, damit es nicht weiter so im Verborgenen arbeitet und noch schlimmer wird. Wir können es Gott hinhalten, damit er sein Licht darauf scheinen lässt. In diesem Sinne Augen auf. Das Dunkle wahrnehmen. Das Zweite, wir können uns aufrichten. Sehet auf und erhebt eure Häupter. Auf Deutsch gesagt, richte dich auf, stell dich mal gerade hin und Kopf hoch. Geh erhobenen Hauptes durch diese Welt. Lass dich nicht niederdrücken von dem, was da ist. Im Prinzip heißt das sowas wie Kopf hoch. Und ich mag es überhaupt nicht, wenn Leute so lapidar diese 2 Worte in den Raum schmeißen, vor allem nicht, wenn es jemandem schlecht geht. Und wenn dann jemand sagt, Kopf hoch, wird schon wieder. Das ist oft übereilt gesagt. Noch bevor das Dunkle überhaupt wahrgenommen ist, versucht man damit, das schon an die Seite zu drängen. Aber wenn jemand den Mut hat, das Dunkle, das wir erleben, mit uns auszuhalten, auszusprechen und zu tragen, dann kann er auch an irgendeiner Stelle sagen, so und jetzt kannst du den Kopf wieder heben. Jetzt kannst du gucken, was hat Gott denn noch da? Was hat Gott denn da an Gutem, an Licht? Was will Gott denn in dein Leben hineinscheinen lassen? Und wo hat Gott denn bei anderen Menschen schon ein Licht angezündet, das sichtbar ist? Guck mal, was Gott vielleicht für dich noch bereithält. Und das klingt dann ganz anders als so ein einfaches Kopf hoch wird schon wieder. Wenn wir gekrümmt und niedergebeugt durch die Welt nehmen, dann können wir manches Gute gar nicht sehen. Das ist schon rein körperlich gar nicht möglich. Wenn ich so durch die Welt gehe, sehe ich schon mal gar nicht, was da oben über mir ist. Dann sehen wir nur, was direkt vor Augen ist. Und das ist manchmal einfach nicht genug. Jesus will unseren Blick auf das lenken, was auch noch ein Stückchen weiter weg ist, was noch kommen wird und was schon ansatzweise da ist. Gott handelt ja schon. Es ist ja nicht so, dass noch gar nichts da ist von Gottes Licht. Gottes Geist ist in dieser Welt und handelt und wirkt an uns und durch uns, manchmal auch trotz uns. Gott ist schon mit seiner Liebe da, mit seiner Zuwendung. Wir erleben das, wir sehen das. Er ist schon da mit seiner Macht, auch Situationen zu verändern, uns zu verändern. Das ist schon da. Manchmal liegt es einfach an uns, ob wir gucken, ob wir den Kopf hochheben und dahin gucken. In diesem Sinne sage ich, Kopf hoch. Und eine dritte Schlussfolgerung. Wir dürfen hoffen. Hoffen hat eine unglaubliche Kraft. Ich hoffe, dass ich heute Nacht gut schlafen werde. Allein der Gedanke daran gibt mir schon ein bisschen Kraft. Wenn ich glaube, ich kann sowieso nicht schlafen, dann geht es das bei mir meistens so, dann kann ich tatsächlich auch nicht so gut schlafen. Also das, was ich mir erhoffe oder befürchte, hat manchmal die Tendenz, dann entsprechend auch einzutreten. Jesus gibt uns nicht nur Hoffnung, er ist der Grund unserer Hoffnung. Das ist nicht ein Hoffen in den leeren Raum hinein. Naja, es könnte sein, aber es könnte auch nicht sein, dass das passiert, dass ich gut schlafe, wer weiß das schon. Selbst wenn alles um uns herum zusammenbricht, das Versprechen Jesu, seine Liebe, seine Zuwendung zu uns, das wird alles bleiben. Jesus ist verlässlich. Das ist keine Hoffnung nach dem Motto, naja, ich hoffe mal, dass der morgige Tag besser wird als der heutige. Sondern eine Hoffnung, die einen Grund hat, die auf einen soliden Grund gelegt ist, nämlich Jesu Tod und Auferweckung. Das ist ein Geschehen, das außerhalb unserer selbst geschehen ist und deshalb verlässlich. Das ist nicht von meinen Gefühlen abhängig, von meiner momentanen Befindlichkeit. Denn die ändert sich ja nun mal sicherlich nicht nur bei mir, relativ schnell. Gott ist in seiner Zuwendung durch Jesus verlässlich. Ein verlässlicher Grund. Da kann drumherum die Welt untergehen. Seine Liebe bleibt. Gott ist treu. Wir haben das eben auch gemeinsam gesungen. In diesem Sinn hoffen wir das Beste. Liebe Gemeinde, der Evangelist Lukas gibt hier keine lange theologische Abhandlung darüber, wie das am Ende der Welt sein wird, wie die Ereignisse sich ereignen werden. Lukas ist hier an der Stelle eher Pragmatiker. Er will helfen, dass wir in der Dunkelheit das Licht sehen. Im Johannesevangelium heißt es, Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Irgendjemand sitzt hier, dessen Taufspruch das ist bestimmt, oder? Sowas ist immer gerne mal ein Taufspruch. Keiner von euch? Liebe Gemeinde, es gibt Licht in unserer Dunkelheit. Für uns, von Gott, durch Jesus Christus. In diesem Sinne sage ich, Augen auf, Kopf hoch und hoffen wir das Beste. Amen.